Auch von mir einen herzlichen guten Morgen hier und herzlichen Dank für die Einladung in diese Glaubenskonferenz. Vor Jahren war ich schon mal hier, weiß aber nicht mehr genau, wann das war. Ganz kurz zu meiner Person, dass nicht manche rumrätseln, wer ist der Typ da vorne? Ich heiße Detlef Krause, bin 1952 in Engelbostel bei Hannover geboren, im Norden auch aufgewachsen bis 21, dann war ich Entwicklungshelfer in Südamerika, in Peru und von 1975 bis 1980 in Liebenzell die Ausbildung gemacht, habe da meine Frau kennengelernt, Beate. Wir sind seitdem unterwegs, seit 42 Jahren miteinander. Wir waren Missionare in Papua-Neuguinea. Wir haben 4 Kinder, 4 Schwiegertöchter und 2,5 Enkel. Ich bin jetzt seit 6 Jahren, 5 Monaten und 23 Tagen Rentner. Lässt sich immer leicht ausrechnen, seit 01.01.2018. Wir wohnen in Meisenbach. Das ist bei Liebenzell. Ich bin dort noch LGV-Gemeinschaftsleiter, dürfte ich gar nicht mehr sein, aufgrund meines Alters, aber wir haben niemand anders. Dann machen wir mal weiter. Und wir kriegen den Tim Lippert, das ist doch einer von euch aus dem Norden. Freuen uns schon sehr drauf, der kommt ab 1. September zu uns. So, das ganz kurz zu meiner Person. Und jetzt zum Thema. Das war an einem Silvesterabend auf Papua-Neuguinea. Wir saßen so in geselliger Runde und warteten so auf den Jahreswechsel. So kurz vor 24 Uhr kam dann meiner Frau der geniale Gedanke, singend ins neue Jahr zu gehen. Und das war jetzt nicht so mein Ding, ich bin nicht so der musikalische Mensch, aber ich wurde von allen Anwesenden überstimmt. Und so würde ich das heute sagen, dann nahm das Unheil seinen Lauf. Auch Ron, unser australischer Freund, war von der Aussicht auf gemeinsamen Gesang hell begeistert. Meine Frau holte die Liederbücher und los ging's. Und so stimmte man an und die ganze Meute fiel ein. Ron hatte eine ganz kräftige Stimme. Der hat alle übertönt. Das hatte Konsequenzen, denn Ron sang falsch. Ich meine richtig falsch. Das hab sogar ich gehört. Also noch schlimmer war, dass er durch seine schräge Stimmlage alle rausbrachte, sogar meine Frau. Und ich kann euch sagen, dazu braucht's was. Nach nur einer Minute klang es bei uns im Haus wie 15 Mann auf der Totenkopfkiste, nach dem dritten Fass rum. Und aus lauter Höflichkeit und Rücksichtnahme auf Ron ließ sich keiner was anmerken. Aber mir gelang das nicht. Mit einem Satz verschwand ich in der Küche und gackerte los. Ich hing lachend über dem Waschbecken. Also Musik und Gesang können ja schön sein. Es dauerte nochmal 2 Strophen, bis dann auch meine Frau und alle anderen Gesangskünstler vor Lachen nicht mehr konnten. Also wer singen will, der muss den richtigen Ton angeben und auch halten. Sonst könnte es sein, dass das Lied schnell zur Lachnummer wird. In unserem Predigttext, den man mir gegeben hat für diesen Morgen, da stimmt Paulus ebenfalls ein Lied an. Und mal sehen, ob wir alle Ton halten können. Das hohe Lied der Liebe, ein bekannter Text, 1. Korinther 13. Ich lese uns den Text in der neuen Genfer Übersetzung. Da schreibt Paulus: Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Vollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Bis dahin. Paulus stimmt ein Lied an, das Hohelied der Liebe. Ehrlich gesagt, wenn man den Text so auf sich wirklich wirken lässt, kann man den Eindruck gewinnen, der hat das Lied irgendwie ein bisschen zu hoch angestimmt für einen selbst. Wer kann da noch mitsingen? In unserem Leben liegt die Tonlage oft etwas schief. Und nicht selten bringen wir andere auch raus beim Singen. Das Hohelied der Liebe, wie können wir es singen? Fangen wir mal mit einer Definition an. Was ist mit Liebe gemeint? Also Sprachen sind oft nicht einfach. Ich habe selber in meinem Leben mehrere Sprachen lernen müssen und habe dabei auch meine Fehler gemacht. Ich nehme aus dem Deutschen, was bedeutet das Wort Losung im Deutschen? Für den Pietisten, für den frommen Menschen sind das die Bibelworte für den jeweiligen Tag. Für den Förster der Kot von Wildtieren. Für den Agenten das vereinbarte Erkennungswort, für das Vereinsmitglied das Motto des Vereins. Ein Wort, vier Bedeutungen. Und wie im Deutschen, so finden sich auch ähnliche Begriffe im Griechischen. Luther übersetzt an verschiedenen Stellen im Neuen Testament ein Wort immer mit ermahnen. Das heißt im Griechischen Parakaleo. Aber dieses Wort hat auch verschiedene Bedeutungen. Es bedeutet ermutigen, trösten und ermahnen. Der Heilige Geist ist der sogenannte Paraklet. Unter ermahnen verstehen wir im Deutschen eigentlich den erhobenen Zeigefinger, oder? Also das hat nichts Ermutigendes, eher etwas Begrenzendes, Negatives. Das ist aber nicht grundsätzlich damit gemeint, wenn Paulus dieses Wort verwendet. Sondern er meint in erster Linie, der Heilige Geist ist nicht der Ermahner, sondern der Ermutiger. Er schreibt ja an Timotheus, Gott hat uns nicht gegeben, der Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also einer, der Mut macht, ist der Heilige Geist. Und in ähnlicher Weise verhält es sich auch mit dem Wort Liebe. In unserem Kontext assoziiert man mit Liebe eher so Erotik, Exotik, Schmetterlinge im Bauch, verknallt sein, romantische Gefühle und Elitepartner.de. Das kommt einem bei dem Wort Liebe hoch. Und davon spricht aber Paulus überhaupt nicht, das ist gar nicht sein Thema. Im Griechischen, das ist auch sehr interessant, werden ja, das wird vielen bekannt sein, verschiedene Worte für das Wort Liebe verwendet, um deutlich zu machen, worum es eigentlich geht. Da gibt es einmal den Eros, haben wir heute noch übernommen, eine Erotik. Und dann gibt es Philia und die Agape. Eros, also die Erotik, Philia ist die Freundschaft und Agape, das ist das, worauf sich Paulus bezieht, das ist die selbstlose Liebe. Er bezeichnet damit so die Grundhaltung eines Menschen, dem es nicht um sich selbst, sondern um den anderen Menschen geht. Nehmen wir mal erotische Liebe, ist immer vom Äußeren des anderen, seiner sympathischen Art, man liegt so auf der gleichen Wellenlänge und anderen Dingen angesprochen, aber letztlich auch getragen von dem Wunsch, selber Erfüllung zu finden. Der andere wird umworben, um Befriedigung eigener Bedürfnisse zu erlangen. Auch Freundschaft beruht immer auf Gegenseitigkeit. Ich bin nie immer nur Gebender, sondern auch Nehmender in einer Freundschaft. Die Freundschaft bedeutet einem etwas, weil wir aus der Freundschaft etwas für uns selber haben. Und ich würde diese beiden Begriffe überhaupt nicht bagatellisieren. Das ist manchmal so im frommen Bereich so, dass man dann sagt, ah, das ist nicht so geistlich, halte ich für völligen Quatsch. So hat Gott uns gemacht. Gott wollte die Erotik und Gott wollte auch die freundschaftliche Zuwendung. Auch Jesus hatte Menschen, die ihm näher standen, Johannes zum Beispiel. Er hatte Freunde, die ihm irgendwie, weiß ich nicht, sympathischer oder näher standen einfach. Alles hat seinen Platz. Also es geht nicht darum, wenn wir jetzt über Liebe sprechen, die Erotik und die Freundschaft abzuwerten oder bedeutungslos zu machen. Beide sind wichtige Elemente menschlicher Beziehungen, die in ihrem jeweiligen Rahmen gestaltet, ja, gepflegt und auch genossen werden sollen. Tatsache ist allerdings, dass Erotik und Freundschaft ohne die selbstlose Liebe als Grundlage schnell zur egoistischen Ausbeutung des anderen für die eigenen Zwecke missbraucht werden kann. Ohne diese Liebe, die Paulus hier anspricht, entwickeln sich Beziehungen zu Scheinbeziehungen. Das, was man mit dem anderen hat oder von ihm bekommt, das wird zum bestimmenden Faktor. Es geht also nicht in erster Linie um den anderen, sondern immer auch um mich. Und darum wird die Wahrheit oder werden die offenen Worte, die der andere vielleicht dringend bräuchte, nicht gesagt, um die Beziehung nicht zu gefährden. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe das auch bei mir schon festgestellt. Je näher ein Mensch einem steht, je mehr etwas von der Beziehung auch abhängt, umso größer ist die Angst, diese Beziehung zu gefährden. Und dann sagt man nicht das, was eigentlich gesagt werden müsste, oder spricht nicht die Dinge an, die eigentlich angesprochen werden sollten, weil man Angst hat, die Beziehung zu verlieren. Und dabei geht es einem nicht so sehr um den anderen, sondern um sich selbst. Sogenannte Helikoptereltern, ist ein Begriff hier, Helikoptereltern, die ihre Kinder nur beschützen. Da hat sich was geändert in unserer Gesellschaft. Also mein Vater war noch so getaktet, der hat mal zu mir gesagt, du sollst wissen, also ich stehe schon auf deiner Seite, aber ganz ehrlich gesagt, ich stehe auch auf der Seite des Lehrers. Ihr seid 25, der ist einer. Und ich wusste ganz genau, also mein Vater würde versuchen, sehr objektiv sich gegebenenfalls auch auf die Seite des Lehrers zu stellen. Da musste ich sehr aufpassen. Und heute werden Kinder manchmal von ihren Eltern so überbeschützt, dass es ein ungesundes Maß erreicht hat. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass man nicht aus Liebe heraus handelt, sondern es geht ihnen um die Kinder, obwohl die eigentlich gegebenenfalls etwas auf die Ohren bräuchten, verbal. Eltern oder halten auch zum Beispiel das Geschrei und Gemeckere und die miese Stimmung der Kinder nicht mehr aus und geben nach oder schweigen. Die Szenen kennen wir alle, ne? Wir haben auch Kinder gehabt, die waren auch mal klein. Und wenn man mit denen in den Spielzeugladen ging oder irgendwo anders hin und dann gab es einen Schrei, wenn sie irgendwas wollten und sie sollten nicht und so. Und man stellt heute oft fest, dass Eltern das nicht mehr aushalten und dann nachgeben, einfach aber aus dem Grunde, weil sie es nicht mehr aushalten. Es geht um sie selber, um ihren inneren Frieden und nicht so sehr ums Kind. Die selbstlose Liebe hat immer das Beste des anderen im Sinn. Und Beste heißt nicht immer nur weich gefedert und wattiert zu werden. Und darum ist Liebe nicht mit Profillosigkeit, wachsweichem, rückgratlosem Verhalten, hoher Anpassungsfähigkeit und Nachgiebigkeit zu verwechseln. Die selbstlose Liebe kann gegebenenfalls hart sein, wenn es um das Beste des anderen geht. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Zu Jesus kam jener junge Mann, der mehr wollte. Er wollte das ewige Leben und hat gesagt, was muss ich da eigentlich tun? Ich mache doch schon alles. Und Markus schreibt dann, Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg. Jesus guckt sich diesen Menschen an und er sieht ein tieferes Problem. Der war moralisch astrein, Vorzeigemensch in der Gesellschaft damals. An dem konnte man nichts bekritteln. Aber Jesus hat gesehen, der Mann hat sein Leben auf einem bröckelnden Fundament stehen. Besitz, Erfolg, Genuss, das sind die tragenden Pfeiler seines Lebens oder auch Anerkennung. Gott und ewiges Leben, die spielen zwar auch eine Rolle, aber sie sind nicht letztlich das tragende Fundament. Und Jesus liebt ihn, hier steht das Wort Agape, das, was Paulus auch verwendet, er liebt ihn. Und dann präsentiert er ihn mit einer knallharten Forderung. Verkauf, was du hast und gib den Erlös den Armen. Muss man sich das mal vorstellen? Jesus riskiert, dass er einen Freund, einen Fan weniger hat. Jesus riskiert es, dass einer hinterher schlecht über ihn redet. Was ist das für ein Blödmann? Was hat der von mir verlangt? Warum riskiert Jesus das? Es ist die selbstlose Liebe, die will, dass der andere sein Leben auf die richtige Grundlage stellt und nicht mit einer Scheinwahrheit lebt, die am Ende des Lebens und in Krisensituationen nicht trägt. Die selbstlose Liebe ist das Pluszeichen vor allem, was wir sind, leisten und darstellen. Ohne sie sind wir ein Nichts. Und davon spricht Paulus ja in seinem Text. Er sagt zum Beispiel, wer seine außerordentlichen Sprachbegabungen letztlich nur für sich selbst, für die eigene Anerkennung, den Status und das eigene Selbstwertgefühl einsetzt, er sagt, du bist ein Nichts. Wer sein profundes theologisches Wissen, seine Fähigkeit, Zusammenhänge zu verstehen und darzustellen, seinen Glauben letztlich nur für eigene Streicheleinheiten gebraucht, der ist eine Nullnummer. Wer seinen neuesten Laptop oder iPad verschenkt, bereitwillig in den Busch ohne Dusche und Spülklo lebt, sich gefährlichen Krankheiten aussetzt, nur um letztlich bewundert zu werden und etwas zu gelten, der ist ein Nichts. Hier spricht Paulus das Herz an, unsere Motive, das, was uns wirklich treibt in dem, was wir sagen und tun. Ich weiß nicht, wenn wir selbstreflektiert sind, uns selber anschauen von innen, wer kann da eigentlich noch mithalten mit dem, was Paulus da schildert? Wir drehen uns oft um uns selbst. Wir wollen Anerkennung und Streicheleinheiten. Ist auch nicht schlimm. Ich glaube, auch das gehört zum Menschsein. Aber es hat eine ganz schlimme Tendenz. Wir leben vom Status. Und dann ganz ehrlich gesagt, merken wir, dass diese selbstlose Liebe nicht zur Grundausstattung unseres Lebens gehört. Was Paulus dort an die Korinther schreibt, muss im Kontext der Gemeinde in Korinth und den dort virulenten Problemen verstanden werden. Also wir finden jetzt in diesem Text nicht alle Antworten auf komplexe Fragen, aber an dieser Stelle geht es um die Beziehungen zwischen Christen. Christen sind doch fromme Leute, oder? Die sind so fromm, die kommen nur gut miteinander aus. Ist das richtig? Ich kenne eure Gemeinden nicht. Aber ich war während meines Ruhestandes 2 Jahre Vorsitzender von einem Gemeinschaftsverband. Die hat mich gebeten, da die Umstrukturierung zu begleiten, den ganzen Prozess. Ich war in Gemeindekonflikten unterwegs, zu moderieren, zu helfen, dass die Leute sich wieder fanden. Das war gerade zur Corona-Zeit. Super Thema. Ich habe es noch nie so erlebt, wie Christen, die unterschiedlicher Meinung waren, so aufeinander losgegangen sind und nicht mehr bereit waren, sich zu versöhnen. Und in dieser Gemeinde da in Korinth, da krachte es auch. Theologische Ansichten prallten aufeinander. Man hat sich da immer an gewisse charismatische Persönlichkeiten gehalten. Sichtbare Beweise des Geistesbesitzes und der sogenannten geistlichen Vollmacht waren von Bedeutung. Es wurde verglichen. Interessant war dann, die waren so fromm, aber Leute, die moralisch, ethisch abgerutscht waren, aber krass, hat man nicht korrigiert. Man hat es einfach laufen lassen und den Teppich gekehrt. Je nachdem, wie die vielleicht aufgestellt waren in den verwandtschaftlichen Beziehungen zu Gemeindeleitern oder so. Und in diese Situation des sich gegenseitigen Messens, Vergleichens, sich Abgrenzen, da will Paulus einfach mal dran erinnern, worauf es denn wirklich ankommt. Und er sagt darum, die Liebe ist das entscheidende Vorzeichen vor allem, was wir sind, was wir haben und tun. Die entscheidende Frage im Leben ist nicht, was wir tun, sondern warum wir es auch tun, was uns eigentlich dazu bringt. Was ist unsere Absicht? Was wollen wir erreichen? Die selbstlose Liebe, ein Thema, bei dem wir schnell die Bodenhaftung verlieren und uns in idealistischen Vorstellungen verrennen können. Was ist Liebe? Ich habe mal vor vielen Jahren, da waren wir in Neuguinea, das Musical Anatevka gesehen. Auf Englisch war das damals, The Fiddler on the Roof hieß das. Und das hat mich beeindruckt. Ich weiß nicht, kennt ihr das Musical? Lohnt sich mal anzugucken. Das spielt im Dörfchen Anatevka in der Ukraine im Jahr 1905. Im Dorf lebt eine jüdische Gemeinschaft, die großen Wert auf Traditionen legt. Der Milchmann Tevje lebt mit seiner Frau Golde und 5 Töchtern in Armut. Und Tevjes traditionsbewusste Lebensgestaltung gerät ins Wanken, als die 3 Ältesten seiner Töchter ins heiratsfähige Alter kommen. Eigentlich sollte Jente die Heiratsvermittlerin, im Englischen heißt das Matchmaker, ja, die Heiratsvermittlerin, ihnen einen passenden Ehemann vermitteln. Und Tevje verspricht seine älteste Tochter Zeitl sogar dem wohlhabenden Fleischer Lazar Wolf. Als diese ihm eröffnet, dass sie sich mit ihrem Jugendfreund, dem armen Schneider Motel, verlobt hat. Odel, die zweitälteste Tochter, verliebt sich in den Studenten Perchik aus Kiew, den Tevje als Hauslehrer für seine Töchter aufnimmt. Als Tevje seine Tochter Hodel fragt, warum sie ausgerechnet diesen Studenten heiraten will, diese Szene draußen, wie die sie miteinander schreit, das kannst du nicht machen, warum willst du den heiraten? Und dann sagt sie zu ihm, weil ich ihn liebe. Tevje ist komplett erschüttert und abends sitzt er mit seiner Frau am Küchentisch und erzählt ihr davon, dieser Begegnung, dem Gespräch mit der Tochter. Und er hört dann auf mit dem, die hat gesagt, weil ich ihn liebe. Totenstille. Schweigend sitzen sie da. Plötzlich schaut Tevje seine Frau an und fragt, liebst du mich? Die schaut ihn sprachlos an und dann singt sie ein Lied. Und ich habe das dann mal jetzt übersetzt aus dem Englischen und dann singt sie ein tolles Lied. Liebe ich dich? 25 Jahre habe ich deine Klamotten gewaschen, dein Essen gekocht, das Haus geputzt, dir Kinder geboren, die Kuh gemolken. Warum sollten wir nach 25 Jahren über Liebe reden? 25 Jahre habe ich mit ihm gelebt, mit ihm gekämpft, mit ihm gelitten. 25 Jahre ist sein Bett meins. Wenn das keine Liebe ist, was dann? Ich fand, das war eine super Definition, was Liebe heißt. Liebe ist mehr als romantische Gefühle. Romantik gehört auch dazu, Gefühl gehört auch dazu. Aber es ist mehr, viel mehr. Liebe sucht nicht sich selbst, sondern das Beste des anderen. Wie bereits gesagt, die ganzen anderen Dinge verschwinden im Laufe des Lebens. Sie sind den jeweiligen Situationen unterworfen. Denn Erotik und Sympathie halten der Wirklichkeit des Alltags nicht statt. Denn das sieht man manchmal bei Paaren, die gerade geheiratet haben. Da heißt es dann nach einer Weile, er war Mathematiker und sie unberechenbar. Das konnte ja nicht gut gehen. Heute verliebt bis über beide Ohren und wenig später eskaliert der Hass. Um ein Leben lang beieinander zu bleiben, braucht es mehr als romantische Gefühle. Viel mehr. Unsere Ideale scheitern an uns selber. Warum sind wir so, wie wir sind? Schon mal drüber nachgedacht? Warum sind wir so schnell verletzt? Da sagt irgendwie einer was und dann ist man beleidigt und spricht nicht mehr mit der anderen Person. Warum bestehen wir darauf, dass es unbedingt so zu gehen hat, wie wir das wollen? Wir Erwachsene, wir kaschieren das. Bei Kindern sieht man das immer öfter, ne? Schneller. Wenn die sich um ein Spielzeug streiten oder was jetzt gemacht werden soll und wer was kriegt, das sieht man sehr deutlich. Die bringen das noch ungefiltert rüber. Als Erwachsener hat man da seine Systeme entwickelt, wie man das macht. Und ist sich dessen manchmal selber nicht bewusst. Warum fassen wir gut gemeinte Worte so schnell als Kritik auf? Wir sind sensibel wie eine Mimose. Warum werden wir plötzlich mehr von der Gier gesteuert als von der Verantwortung? Es gibt 1000 Fragen und nur begrenzt Antworten. Ein Teil ist manchmal vielleicht Genetik. Wir haben 4 Kinder, die haben im Wesentlichen dieselbe Erziehung genossen, bis auf den Jüngsten, der war so ein Nachzügler. Und da haben seine Brüder immer gesagt, oh, was der darf, das durften wir nicht. Der wurde immer so ein bisschen als Sondermodell dargestellt. Aber unsere 4 Kinder sind sehr unterschiedlich. Und das hat wenig mit Erziehung zu tun. Das hat viel mit Genetik zu tun. Und das sollte man nicht übersehen. Auch du hast Dinge geerbt, gute und manchmal nicht so gute. Ich kenne einen Menschen, der ist Choleriker. Ihr wisst ja, wie Choleriker sind. Die können überaus freundlich und hilfsbereit scheinen. Und innerhalb von wenigen Minuten kann das umschwappen in offenen Hass fast. Das ist ein Choleriker. Und das ist manchmal etwas auch, was ein Mensch geerbt hat. Das ist ihm nicht anerzogen worden. Aber es gibt noch einen anderen Teil. Wir haben auch etwas gelernt. Meine Frau und ich, wir haben uns gerade im Auto noch unterhalten auf der Herfahrt, dass einfach manchmal interessant wäre, für sich nochmal zurückzudenken, wie hat mich mein Leben eigentlich geprägt? Die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Was von meinem Verhalten hat seine Wurzeln ganz früh? Das ist gut, wenn man manchmal darüber nachdenkt, weil es könnte hilfreich sein, an der Schraube doch noch ein bisschen was zu drehen. Und sich selber zu fragen, ja, wie hat denn mich meine Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Menschen? Ich werde das nicht vergessen, das Beispiel ist bei uns im Dorf. Wir haben eine Physiotherapeutin im Ort, die hat sich so eine Art Windhund gekauft. Der kam aus irgendeinem Tierheim und dieser Hund war gebraucht in Hunderennen und ist immer geprügelt worden. Und als die den Hund hatte, der ist immer vor uns weggelaufen. Es war unglaublich. Der hat die Flucht ergriffen, der hatte Angst. Angstbesetzter Hund. Wir konnten den nicht streicheln, nicht anfassen, der war immer gleich weg. Das waren die Erfahrungen, die er gemacht hatte mit Menschen. Der ist jetzt seit ein paar Jahren bei dieser Frau und diese Frau behandelt ihn natürlich ganz anders. Und wisst ihr, wie der Hund heute ist? Es ist unfassbar. Es fällt mir jedes Mal auf, wenn wir dem begegnen. Der sieht uns, wenn meine Frau und ich der entgegenkommen, und kommt springend freudig springend auf uns zugelaufen und lässt sich streicheln. Wisst ihr, was das war? Der hat die Erfahrung gemacht, da wendet sich ein Mensch mir liebend zu. Der trägt mich mit meiner Angst, mit meiner Unsicherheit. Und das hat etwas geheilt. Und manchmal könnte es auch bei uns sein, wenn man versteht, welche Wunden uns das Leben geschlagen haben, auch vielleicht andere Menschen, was uns geprägt hat, dass wir vielleicht manchmal verstehen, warum wir so sind, wie wir sind. Und man, vielleicht kann man dann auch mal in Richtung Liebe nochmal etwas verändern. Wie oft wissen wir, was richtig und gut ist, entscheiden uns aber trotzdem anders zu handeln. Wer ehrlich ist, der muss zugeben, dass wir immer an unsere Grenzen stoßen. Also ich weiß das bei mir. Manchmal entdeckt man das erst im Nachhinein. Wir können nicht über unseren Schatten springen. Wir können nicht aus unserer Haut, sagen wir. Aber geht das nicht doch? Wenn ich denke, ich kann das ja nicht, gibt es nicht doch einen Weg, einen Schritt drüber zu tun, es doch zu können? Man muss dann aber gewisse Grundsätze für sich verinnerlichen, damit diese Herausforderung, Liebe zu leben, nicht zu einem Leistungsdruck wird, an dem wir letztlich entweder zerbrechen oder blind werden für die eigenen Fehler und Schwächen. Es gibt beides. Er war bekannt dafür, dass er Unmengen vertilgen konnte. Und das war so beeindruckend, dass seine Freunde im Verein an einem geselligen Abend beschlossen hatten, einen gegnerischen Verein herauszufordern zu einer Wette. Karl, so hieß er, war ihr Champion, der würde 2 Schwarzwälder Torten innerhalb von 30 Minuten vertilgen. Sollte er es schaffen, müssten sich alle gegnerischen Spieler Karl rasieren lassen. Würde er es nicht schaffen, müssten sie sich rasieren lassen. Die Gegner nahmen die Herausforderung an. Am festgelegten Abend ging's los. Karl schluckte die ersten 6 Stückchen locker runter. Als er mit der ersten Torte fertig war, wurde er schon erheblich langsamer und musste immer wieder tief Luft holen. Er kam noch bis zum 4. Stück der 2. Torte, dann begann er zu würgen und gab schließlich auf. Helles Entsetzen bei seinen Kollegen und einer fragte ihn: Mann, Karl, was ist denn los mit dir? Mit hochrotem Kopf und sichtlich gezeichnet antwortete Karl: Ich weiß auch nicht. Vor einer halben Stunde habe ich es nochmal probiert, da hat alles geklappt. Jeder kommt im Leben mal an seine Grenzen. Nicht nur am Buffet. Wie geht es mit dem Thema Liebe? Setz mal in den Paulus-Text jeweils an die Stelle, wo Liebe steht, deinen Namen ein. Mach das mal, ja? Dann hört sich das so an. Martin ist geduldig. Sonja ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Thomas verhält sich nicht taktlos. Er sucht nicht den eigenen Vorteil. Er verliert nicht die Beherrschung. Er trägt keinem etwas nach. Ulrike freut sich nicht, wenn ihr Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt Andreas. In jeder Lage glaubt er, immer hofft er, allem hält er stand. Kurze Frage, kriegst du das hin? Kannst du freundlich und geduldig bleiben, wenn dein Sohn dich zum 5. Mal fragt, wie das mit der Matheaufgabe noch einmal geht und sie dann wieder falsch macht? Kannst du dich mit deiner Arbeitskollegin freuen, wenn sie schon wieder mal eine Anerkennung und eine Bonuszahlung kriegt, aber bei dir klappt das schon seit Jahren nicht? Kannst du anderen den Vortritt lassen und dich nicht selbst in den Vordergrund stellen? Wir alle stoßen an unsere Grenzen, wenn es um die Liebe geht. Was, wenn ich das nicht kann? Ich muss gerade meine linke Schulter neu trainieren, habe mir da eine Sehne gerissen. Ich fange jetzt mit einer Hantel von 1,5 Kilo an. Ne? 1,5 Kilo, großes Gewicht, ja, Pille-Palle, 1,5 Kilo. Ja. Mich hat mal ein Moderator herausgefordert, hat gesagt, gut, das war im Bayerischen, Der hatte so ein Maß Bier, zwei Maß, ein für ihn, ein für mich, voll mit Bier, sind ungefähr 1,5 Kilo, Glas plus Inhalt. Und er wollte mit mir also, wer hält am längsten? Am Anfang, das ist so lächerlich, man sagt, oh, komm, so, hingehalten. Aber ich kann dir sagen, nach einer Minute, da hast du den Eindruck, da hat einer irgendwie aus Lumperei unten noch ein paar Kilo rangehängt. Und das wird, je länger das geht, umso anstrengender wird das, bis dein Arm es nicht mehr halten kann. Ein kleines Gewicht wird nach einiger Zeit als tonnenschwere Last empfunden. Und ich möchte es mal als ein Bild übertragen, auch im Leben. Wenn wir unbelastet, vielleicht auch neu an eine Aufgabe rangehen, wenn wir spannungsfrei in Beziehungen leben, dann kann man Vollgas geben. Die Arbeit geht einem gut von der Hand. Und man kann auch manches relativ gut wegstecken, oder? Kriegt man schon hin. Aber dann kommt, sagen wir mal, der Gegenwind. Da entstehen dann plötzlich Reibungsverluste. Und das kann in Beziehungen, in der Familie oder auch in der Gemeinde, sowas von schnell gehen. Heute ist noch die Welt in Ordnung und dann sagt einer irgendeinen blöden Satz, irgendetwas, was dich zu tief verletzt und die Harmonie ist hin. Und die ganze Beziehung ist belastet. Es kann manchmal auch die Routine sein, immer wieder sich oder wiederholende Themen, Spannungen, Missverständnisse, es sammeln sich Altlasten an. Und es kann auch sein, dass du körperlich leidest. Also es reicht ja ein kleiner Nagel in der Sohle, den du nicht rausziehen kannst, der macht dir die Wanderung zur Hölle. Du bist sonst kerngesund, dir tut sonst nichts anderes weh, aber diese eine Stelle, die dich laufend piekst und die weh tut, fängt an, dein ganzes Denken und auch dein Verhalten zu dominieren. Und du gibst den Stress in einer gewissen Aggression weiter an andere in deinem Umfeld. Kreuzschmerzen, irgendwelche Erkrankungen, die können aushöhlen, die machen schwach. Und es gibt Tage, an denen alles nur schwer ist, an denen man, wie der Volksmund sagt, mit dem linken Fuß aufgestanden ist. Kennt ihr auch, ne? Kennt ihr Tage, wo du aufstehst, einfach eine miese Stimmung hast und kannst noch nicht mal erklären, woran es eigentlich gelegen ist? Irgendwas ist da passiert. Und wie gehen wir damit um? Sagen wir einfach, naja, gut, das ist nun mal so, ich bin so, wie ich bin, kann man nichts machen. Ein paar Gedanken darum, wie wir damit umgehen, mit der Herausforderung, die Jesus gibt. Das erste, stelle dich der Herausforderung. Jesus hat mal im Matthäus-Evangelium gesagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jesus hat einmal die Messlatte für unser Verhalten festgelegt. Und wir sollten diesen Anspruch nicht einfach bagatellisieren oder abwählen, weil wir meinen, das ist ja sowieso nicht erreichbar. Das steht uns eigentlich nicht zu. Es hat mal jemand gesagt, ich treffe auf der Zielscheibe nur die 10, weil ich auf die 12 ziele. Da ist manches Wahre dran. Finde keine Ausreden, sondern stelle dich dem Anspruch Gottes in seinem Wort. Und Jesus hat es dir vorgelebt. Nachdem er den Jüngern die Füße gewaschen hatte, sagte er, denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Jesus ist dein Vorbild. Er hat Liebe gelebt. Ihm sollen wir das nachmachen. Und darum schreibt Paulus ja auch an die Philipper, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Gott hat uns das selber vorgemacht, was selbstlose Liebe ist. Und Liebe hat einen Namen, Jesus. Sein ganzes Leben war eine einzige Demonstration der selbstlosen Liebe Gottes. Und ich finde, bevor wir über alles andere reden, wir sollten diesen Anspruch nicht kleinreden und ihn niedriger ansetzen, sondern uns daran halten. Das Zweite, mach dir bewusst, dass du zuerst von Gott geliebt bist. In Norddeutschland haben wir zu Freunden, die Geld von uns wollten, nicht selten gesagt, fass mal einem nackten Mann in die Tasche. Geht nicht. Übersetzt heißt es, was ich nicht habe, kann ich dir nicht geben. Bin ja schließlich auch nicht das Sozialamt. Die Fähigkeit, selbstlos zu lieben, korrespondiert stark damit, ob wir uns geliebt wissen. Als Eltern, als Vorgesetzte, als Ehepartner oder als Freunde geben wir das weiter, was wir selbst bekommen haben. Ich komme nochmal auf das Thema zurück, was ich am Ende hatte. Wie viel von dem, was wir weitergeben, haben wir gelernt oder selber nie bekommen? Wenn du nie von deinen Eltern menschliche Nähe erfahren hast, dann wirst du in der Regel oft auch kein Nähetyp sein, weil du es nicht gelernt hast. Obwohl es manchmal wichtig wäre und Notwendigkeit da wäre, Nähe zu zeigen. Körperliche Nähe in der Familie. Oder wenn du in der Familie nie Lob und Anerkennung bekommen hast, sondern immer noch vielleicht so im Unterton etwas Kritik, hätte noch ein bisschen besser sein können, je nachdem, dann kannst du vielleicht selber anderen Menschen in deinen eigenen Beziehungen keine Anerkennung aussprechen, weil du es selbst nie erhalten hast und damit gar nicht umgehen kannst. Vielleicht hast du nicht viel Freundlichkeit erfahren. Und deshalb kannst du auch nicht freundlich umgehen. Es gibt so viele Dinge, die haben wir gelernt. Da hat man uns etwas nicht gegeben, was wir eigentlich dringend gebraucht hätten. Und da ist irgendwie ein Loch im Leben. Wer das Hohelied der Liebe als einen Leistungskatalog sieht, der tut mir leid, den kann man nur mitleiden. Da kann man nur dran scheitern. Weil es gibt in unserem eigenen Charakter, in uns selber so viele Defizite, da kann man nur dran scheitern. Ein Grundgesetz der Liebe lautet, lieben kann nur der, der geliebt ist. Du kannst selbstlose Liebe nicht aus dir heraus selbst leben. Wir müssen das erstmal begreifen, dass wir von Gott geliebte Menschen sind, so wie wir sind. Ich weiß jetzt nicht, was gestern auch gesagt wurde, aber Johannes schreibt in seinem Brief, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Johannes beginnt diesen Satz nicht mit der Herausforderung, lasst uns einander lieben. Er sagt als erstes Geliebte. Und das mal zu begreifen, ich bin von Gott geliebt. Gott nimmt mich an. Ich gehe nochmal auf dieses Beispiel von dem Hund zurück. Die Frau hat diesen Hund in dem Sinne geheilt, indem sie freundlich und nachsichtig mit ihm umgegangen ist. Die hätte ja auch zum Beispiel zu Hund sagen können, Mann, stell dich nicht so an, mir kannst du doch vertrauen. Und so in der Richtung. Aber sie wusste ganz genau, dieses Defizit im Leben kann nur durch Nachsicht, durch Liebe, durch Vertrauen gewinnen, geheilt werden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch in unserem Leben, da wo Löcher sind, wo Defizite sind, diese nur geheilt werden können durch die Liebe Gottes in unser Leben hinein, ganz praktisch. Da, wo wir hart sind, wo wir eigentlich weich sein sollten, wo wir unbarmherzig reagieren, wo wir eigentlich barmherzig sein sollten, wo wir uns schnell aufregen, kurze Zündschnur haben, wo wir eigentlich geduldig sein sollten. Paulus schreibt mal an die Römer, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zur Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Das in der Tiefe zu begreifen, Gott liebt dich, auch wenn du wieder einmal lieblos warst. Gott liebt dich, auch wenn du ein Ekel bist. Du bist in seinen Augen wertvoll. Und er steht nicht immer mit der Messlatte neben dir, um auszumessen, ob auch alles auf den tausendsten Millimeter stimmt. Er weiß um deine Grenzen. Allein das zu wissen, Gott kennt meine Grenzen. Der kennt meine Lebensgeschichte und der weiß manchmal, an welcher Stelle ich auch nicht zur Haut kann. Und er vergibt dir und ist bereit, jeden Tag neu mit dir anzufangen. Er kennt deine Verzweiflung, dein Versagen, deine Fragen, deine Zweifel. Und Gott hat einen tiefen Wunsch, dich liebesfähig zu machen. Und die Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes, nicht ein Ergebnis deiner moralischen Anstrengungen. Paulus schreibt an die Galater, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Und darum, was du in erster Stelle tun solltest, ist, bitte Gott um Liebe. Und das ist nicht ein mechanischer Vorgang, sondern da muss Gottes Geist uns selber jeweils die Augen öffnen durch Prozesse, dass wir erstmal entdecken, wie sehr wir von Gott geliebt sind und dass Gott etwas in uns heilt und gut macht. Und darum, bevor du dich anstrengst, lass dich erst einmal in die liebenden Arme Gottes fallen. Er füllt deinen Tank. Er gibt dir die Sicherheit, die du brauchst. Er ist die Grundlage deines Lebens und Handelns. Das dritte, begib dich in einen lebenslangen Lernprozess. Paulus schreibt mal, strebt nach der Liebe an die Korinther, gleich danach, nach diesem Text. Und er fordert uns praktisch auf, hey, versuch es, arbeite dran. Ich war mal in einem Fitnesszentrum und der Trainer, der stand daneben und ich habe da meine Übungen gemacht und er stand daneben, man hat gezählt und dann, anstatt zu sagen, ich hätte jetzt einfach gesagt, jetzt reicht's, ne? Weil mir haben die Muskeln schon wehgetan. Und dann sagt er plötzlich zu mir, wenn es weh tut, noch 10 Mal. Aber das wollte ich jetzt nicht hören. Aber es ist klar, Muskeln wachsen nur, wenn man ein bisschen gegen den Schmerz auch angeht. Wir sollen nach der Liebe streben. Das heißt, auf sie abzielen. Das Wort heißt eigentlich, was Paulus sagt, jagt mit der höchsten Anstrengung der Liebe nach. So müsste man das eigentlich übersetzen. Und Jesus hat uns damit beauftragt, selbstlos zu lieben. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also den Satz hätte ich zwischendrin in der Corona-Zeit in manchen Gemeinden gerne nochmal zitiert. Weil die Leute haben manchmal in unseren Gemeinden nichts anderes gesehen, als sie in der gesamten Gesellschaft sowieso auch gesehen haben. Liebe ist in erster Linie keine Gefühlsentscheidung, sondern eine Willensentscheidung. Ich soll mir das ganz konkret vornehmen, meine Beziehung aus der Liebe heraus zu gestalten und andere Menschen zu lieben. Liebe ist keine philosophische Idee, sondern immer auch eine Tat. Johannes schreibt, lasst uns nicht lieben mit den Worten noch mit Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Nimm dir vor, andere Menschen zu lieben. Und da sind Vorsätze erwünscht und gut. Nicht nur an Silvester. Was könnte das zum Beispiel konkret heißen? Ich zähle mal so ein paar Sachen auf. Ich will geduldig sein, wenn der ältere Herr vor mir an der Ampel das Auto abwürgt, weil ich weiß, dass das jeden Mal passieren kann. Oder auf der Herfahrt fährt da einer mit 70 vor uns, wo man 100 fahren darf. Und meine Frau hat dann nur zu mir gesagt, ach, ist doch schön, wie manche Leute sich aufregen können. Weil ich habe mich hat das geärgert, ja. Also sich aber sehr praktisch vorzunehmen, da ist etwas vielleicht bei mir nicht so ganz richtig. Ich will geduldig sein, auch wenn meine Tochter mein großzügiges Angebot, ihr Zimmer aufzuräumen, ablehnt. Ich will freundlich sein, wenn mich jemand um einen Gefallen bittet, auch wenn ich gerade unter Strom stehe und das als Stress empfinde. Ich will freundlich sein, auch wenn mein Vater schon wieder fragt, wie war es in der Schule? Ich weiß, von unseren Jungs haben wir mit einem, wie soll es gewesen sein? Ja, die wollten nicht drüber reden. Ich will nicht mit meinem Standpunkt meinen Kopf durchsetzen. Wie schnell kriegen wir uns in die Haare? Und ich komme nur ruhig nochmal auf das Thema zurück in der Corona-Zeit. Es hat mich zutiefst erschrocken, dass wir Menschen es nicht mehr aushalten, wenn jemand etwas anders denkt als ich und das auch äußert und auch lebt. Warum kann ich das nicht stehen lassen? Warum muss ich mich so streiten, dass ich mich fast hasse? Ich habe mal zu einigen Christen gesagt, wisst ihr, wenn in dir Hassgefühle hochkommen gegenüber dem anderen, der eine andere Ansicht hat, glaubst du, dass das der Heilige Geist ist? Was ist denn dann? Auch da zu lernen, oder ich will nicht angeben und mich in den Mittelpunkt stellen, so was ich, wenn ich von meinen Urlaubserlebnissen erzähle oder schulischen Leistungen oder was anderem, sportlichen Erfolgen, sondern ich überlege mir im Gespräch auch, kann ich anderen Menschen eine Frage stellen, damit sie auch mal zu Wort kommen und nicht nur ich rede. Dass ich aufmerksam bin und andere in den Mittelpunkt ziehe. Ich will mich anderen gegenüber anständig verhalten, auch wenn ihre Sitten mir seltsam erscheinen, bin ich bereit, so zu reden und mich zurückzuhalten, dass ich niemanden verletze. Das müssen Missionare lernen. Ich verzichte auf Schweinefleisch, ich verzichte auf Alkohol, auf Zigaretten, auf Händchen halten. Es gibt viele Dinge, die sind nicht Sünde, sondern Kultur. Aber ich lasse sie aus Respekt gegenüber anderen Menschen, um sie nicht zu verletzen. Das kann ich mir leisten. Ich will nicht den eigenen Vorteil suchen, wenn ich mein Auto verkaufe. Ich ziehe den anderen nicht über den Tisch. Der andere soll zu seinem Recht kommen. Ich will das Böse nicht nachtragen. Ich halte anderen Menschen nicht die Dinge vor, die wir bereits einmal besprochen und ad acta gelegt haben. Auch das habe ich erlebt. Man redet über etwas, man hat eigentlich einen Strich drunter gezogen, sich vergeben. Und man kramt die alten Geschichten immer wieder vor. Immer wieder. Unter frommen Leuten. Ich will niemanden aufgeben, Menschen, in die ich viel investiert habe, die es mir nicht lohnen, bei denen ich alles hoffnungslos erscheint. Ich will weiter für sie beten. Man könnte dieses Übungsfeld sehr breit aufstellen. Und wir sollen es uns vornehmen, Liebe zu leben. Und dann gib doch nicht auf, wenn was daneben geht. Das ist okay, das passiert. Das wird immer wieder passieren. Aber rechne damit, dass Gottes Geist, der in dir lebt, dich befähigt, Liebe zu leben. Das Letzte, nimm Hilfe in Anspruch. Wir sind ja eine Do-it-yourself-Nation. Ja? Also, mach dein Ding. Das ist gut. Aber hast du schon mal versucht, dir ein Pflaster zwischen die Schulterblätter zu kleben? Da gibt es nur ganz wenige Menschen auf der Welt, die das können. Du kriegst es wahrscheinlich nicht hin. Du brauchst jemanden. Oder wenn es dir richtig reingefahren ist, hinten im Rücken, Hexenschuss, schon mal versucht, dir selber die Schuhe zuzubinden? Geht nicht so ganz gut, ne? Es gibt im Leben viele Situationen, in denen wir allein überfordert sind und Hilfe benötigen. Und sich helfen zu lassen, fällt uns nicht leicht. Wir helfen lieber, als dass wir uns helfen lassen. Wir hatten eine alte Freundin, die haben wir im Sterben begleitet. Die war fast blind, war so gut wie blind, fast taub, nur noch mit Hörgeräten, schwierig hören. Wir haben sie sehr oft besucht, eine Woche mindestens zweimal. Und da hat sie jedes Mal gesagt, ach, ich falle euch doch nur zur Last, ich mache euch so viel Arbeit. Das fiel ihr einfach schwer, Hilfe anzunehmen. Und so sind wir manchmal, wir wollen uns nicht helfen lassen, weil sich helfen lassen ist immer auch ein Zeichen von Schwäche. Und manchmal ist es auch mit Scham verbunden, gerade wenn es um das Thema Liebe geht und unseren Charakter, dann traut man sich nicht so richtig, sich mal einem zu öffnen und darüber die Dinge zu reden. Aber es ist notwendig. Es ist nicht leicht, sich selbst in anderen Grenzen einzugestehen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber Gott hat uns in die Gemeinde gestellt, damit wir uns gegenseitig helfen, stützen, ermutigen und tragen. Ich würde mal sagen, die Gemeinde ist eine große Selbsthilfegruppe, in der Menschen mit gleichen Erfahrungen sich beraten, austauschen, stützen und tragen. Jeder von uns braucht Menschen, bei denen er seinen Herzen einmal Luft machen kann. Und es kann auch sein, dass Gott dir eine Last aufgelegt hat, die du in Liebe tragen sollst, dass es aber sehr schwer ist, dass du Menschen brauchst, wo du mal dein Herz öffnen kannst, reden, dass einer mit dir betet, für dich betet. Wir brauchen das geschützte Gespräch, wo ich auch mal die Dinge sagen kann, die ich nicht in der Kaffeerunde rauslasse, aber wo ich mal mein Inneres öffnen kann. Und je nach Lage, denke ich, brauche ich gegebenenfalls auch einen Fachmann oder Fachfrau, die sich meiner Sache annimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, einen Splitter mir aus dem Finger rauszuziehen, das traue ich mir zu. Aber bei einer Blinddarmentfernung hätte ich dann auch doch etwas Zurückhaltung da, selbst bei mir Hand anzulegen. Das fände ich jetzt eher ein bisschen schwierig. Da brauche ich einen Fachmann. Und es gibt manchmal Situationen im Leben, wo du dir sagen musst, jetzt brauche ich jemanden, der fachlich das kann, der mir auch helfen kann, vielleicht einen Schritt weiter zu gehen. Die Entscheidung liegt bei uns, jedem Einzelnen von uns. Die musst du treffen. Nicht nur, wenn der Kittel brennt. Willst du Gemeinschaft? Gott hat dir Gemeinde gegeben. Gott hat dir Leute an die Seite gestellt, die dir helfen können und wollen. Wochenspruch diese Woche. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Tragt die Lasten miteinander, aber du musst auch dich tragen lassen wollen. Das gehört auch dazu. Und wenn du wieder mal über dich selber enttäuscht bist und an deine Grenzen stößt, dann denk mal an Psalm 1, das hat mich mal sehr getröstet. Ich habe so auf mich selber geguckt und habe gedacht, boah, was bist du für ein Vorzeigechrist, ne? Das Gegenteil. Und dann habe ich da im Psalm 1 gelesen, wer sich an Gott wendet, mit dem lebt, sein Wort liest und so weiter. Und dann steht da, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Ich bin Gärtner von Beruf. Mein erster Beruf war Gärtner. Und ich weiß, Frucht braucht Zeit. Frucht entsteht nicht von heute auf morgen. Frucht hat seine Zeit. Und das hat mich getröstet, dass ich gedacht habe, an Gott festhalten, weitergehen, auf ihn vertrauen. Gott wird dafür sorgen, dass die Frucht entsteht zu seiner Zeit. Bei dir sind vielleicht viele Dinge unmöglich. Du hast die Kräfte nicht und die Möglichkeiten, aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er trägt dich mit deinen Lasten und Begrenzungen. Und ein kurzes Erlebnis zum Schluss. Ich saß im Flieger und mir schräg gegenüber saß eine Frau und neben ihr der Platz war frei. Und diese Frau, die war sehr untypisch, was eigentlich für Frauen nicht so der Fall ist, die fand nicht das in der Handtasche, was sie suchte. Und dann kramte die da rum und ich sah dann immer, wie so aus der Handtasche entweder mal so eine Art Kamm hochtauchte oder ein halbes Portemonnaie oder so. Die wühlte rum und fand das nicht. Und zum Schluss war sie so genervt, die nahm ihre Tasche und schüttelt ihre ganze Tasche auf dem Nebensitz neben sich aus. Und wisst ihr was? Dann kommt mir ein Bibelvers hoch. Psalm 68. Liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Der kam, ich weiß bis heute nicht, warum der. Vielleicht habe ich ihn für die Predigt heute gebraucht, keine Ahnung. Der kam mir hoch. Aber für mich war es so, dass ich dann gedacht habe, ja, ich kann die Dinge meines Lebens, mein ganzes Inneres so unsortiert vor Gott auskippen. Ich muss das nicht analysieren. Ich muss es nicht selbst erst ordnen. Ich kann es vor ihm so ausschütten, weil der Psalmist sagte, bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Ja, und das wünsche ich uns allen miteinander. Das Ziel setzen, nicht minimieren. Einüben, ganz praktisch und ehrlich, authentisch. Hilfe in Anspruch nehmen, wo notwendig. Und dann Gott vertrauen. Der macht es schon. Gott ist derjenige, der dich trägt und der dich durchs Leben begleitet. Und der dir hilft, liebesfähig zu sein, wo du es eigentlich selber aus dir heraus und aus deiner Erfahrung heraus nicht bist. Gott segne uns alle miteinander. Amen.